Leute, riecht ihr es in der Luft? Und ich meine nicht die Tannenbäume, ich meine die Playoffs im College Football. Leute, es liegt was in der Luft. Herzlich willkommen zu Broman State University. Mein Name ist Timmer Zulemenke und wie immer sitzt mir gegenüber, jetzt diesmal digital, Dominik Eberle. Und wir quatschen ein bisschen über College Football. Wir hatten letzte Woche schon ein bisschen Preview für die Quarterfinals. Heute gehen wir nochmal ein bisschen tiefer rein. Aber bevor wir das Ganze hier starten, Dominik, wie geht's dir? Wie hast du Weihnachten genossen? Hast du eine gute Zeit gehabt? Ich meine, du warst ja busy, aber ich hoffe, du hattest trotzdem eine gute Zeit. Nicht, dass es zu stressig war.
Ja, ich hatte wirklich eine richtig, richtig gute Zeit. Ich war drüben in Miami, Florida. Ich durfte für Netflix das Weihnachtsspiel kommentieren, die Lions gegen die Vikings. Hab gesehen, wie die Vikings da einfach defensiv Jared Goff und die Lions auseinandergenommen haben mit all den Turnovers. Hat übelst viel Spaß gemacht und dann direkt wieder rübergeflogen von 30 Grad Miami zu Minusgrad gefühlt hier in Berlin. Also war schon komplett anders, aber insgesamt einfach eine entspannte Weihnachtszeit. Jedes Mal, wenn man halt kommentieren darf und an Weihnachten arbeiten kann, vor allem in diesem Bereich, da ist man einfach nur ja, glücklich, dass man sowas machen kann und man weiß das einfach sehr zu schätzen.
Safe. Also sah auf jeden Fall gut aus, Mr. Business Class.
Ey, Hansi, okay, du bist immer Homeoffice Hansi, okay? Ich darf mich jetzt einmal so fühlen
wie du. Ich gönn dir. Ja, alles gut. Ich kann teilen, weißt du? Ich kann teilen.
Ja. Wie war dein Weihnachten, Bruder?
Ey, Weihnachten war brutal. Also ich bin echt auch so ein ja, Weihnachtsmensch irgendwie. Weißt du, manche sind ja mögen eher so Geburtstage, aber Weihnachten nicht so, oder manche mögen lieber Silvester. Aber ich finde Weihnachten einfach richtig, richtig gut, weil du einfach mit der Family zusammenkommst. Also am 24. Heiligabend zu Hause bei meiner Family. Dann am 25. War ich mit meiner Freundin bei meiner Familie, am 26. bei ihrer Familie. Und bei uns ist es so, wir haben nicht nur 3 Feiertage gefühlt, sondern immer 5. Weil am 27. hat mein Schwiegervater Geburtstag und am 28. haben meine kleinen Geschwister Geburtstag. Heißt, wir haben im Prinzip dann noch 2 Geburtstage, die direkt danach kommen, an den beiden Tagen, am 27. und am 28. Heißt, wir feiern mehr oder weniger 5 Tage durch, was eigentlich ganz lustig ist immer. Deswegen, aber es ist ein bisschen anstrengend, weil man immer jeden Tag was zu tun hat, dann geht man hier essen, dann geht man da frühstücken und irgendwie ist immer irgendetwas los, aber man will sich nicht beschweren, ich meine, sowas genießt man immer und es hat auch den Nebeneffekt, ist uns auch dann aufgefallen, dass wir irgendwie 5 Tage lang gar nichts irgendwie kochen mussten, weil man immer irgendwo war und wir irgendwie gar nicht einkaufen mussten, sondern es war immer irgendwie mal hier, mal da, aber nee, war auf jeden Fall eine super gute Zeit. Gestern waren wir beiden ja auch noch in Berlin, oder du bist ja immer noch in Berlin, aber ich war ja gestern auch in Berlin, haben wir noch das Broncos Game of the Week gemacht, Woche 17, war auch ein geiles Game, Steelers gegen die Cleveland Browns, hat auch Bock gemacht, also war auf jeden Fall eine geile Zeit und gestern so der krönende Abschluss noch mit dem Kommentieren und heute dann wieder ganz entspannt in den Montag gestartet, würde ich sagen.
Das hört sich auf jeden Fall nach einer sehr guten letzten Woche an und vor allem jetzt der Jahresabschluss, also ja, 2025 war ein verrücktes Jahr, also einfach sehr viel los und safe. Wir haben ja schon einiges erleben können und der Highlight steht ja noch voran.
Sorry, sag ruhig, ich habe dich gehört.
Ja, der Highlight steht voran, dass Anfang 2026 wir beide ja nach Amerika fliegen.
Yes, sir.
Und da bin ich auch schon hyped.
Das wird auch, also das wird auch brutal. Mehr News coming soon, aber vielleicht nochmal zurück zu 2025, weil ich habe mir auch noch gedacht, lass uns mal kurz über das Jahr reden. So. Was war für dich persönlich, und das würde mich auch interessieren, wir haben da auch noch nicht drüber geredet, dein Jahreshighlight 2025? Hast du so ein Highlight, wo du sagst, das war krass, das war richtig krass, das hätte ich nicht gedacht oder weiß nicht, bist du stolz drauf, hättest du nicht gedacht, dass das passiert? Was ist so dein Jahreshighlight? Egal ob jetzt beruflich, privat, keine Ahnung. So, also irgendwas, wo du sagst, das war krass.
Also privat muss ich ganz ehrlich sagen, war es in Irland, als wir da fürs College Football Spiel waren. Und ich da auf dieser Reise, wo wir eigentlich beruflich unterwegs waren, dann meine Freundin getroffen habe.
Yes, sir.
Und kennengelernt habe.
Das ist die einzige richtige Antwort, Dominik. Ich wollte dich nur testen.
Ey, direkt Minute, was auch immer, geklippt und zu ihr schicken. Nee, also privat, also das ist schon mit Abstand das absolute Highlight, weil es einfach so unerwartet kam und vor allem genau vor der Saison. Man weiß ja nie, wenn man eine Person kennenlernt, wie das dann geht und allem, aber für mich ist es das absolute Highlight, dass das passiert ist und da kann ich einfach nur glücklich drüber sein. Wenn wir jetzt halt von einem Event abgeschlossen oder ausschließen oder dieses Event ausschließen, dann würde ich sagen, war es Champions League Finale hinzugehen. Das war seit Ewigkeiten ein Traum zu machen und das konnte ich dann im Mai machen. Paris hat natürlich dann auch gewonnen und da war ich mit Robin zusammen da unten und das war einfach so eine absurd gute Zeit.
Ja, stark, stark.
Was bei dir so?
Also privat auf jeden Fall, dass meine Freundin und ich uns verlobt haben. So, das habe ich schon mal irgendwann gedroppt.
Ey, Digga, nein, das hast du noch nicht im Podcast gedroppt.
Habe ich das nicht
gedroppt? Noch nie.
Ich dachte, ich habe das schon gesagt irgendwann. Aber ja, das ist auf jeden Fall passiert. Und beruflich muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich letztes auch noch jetzt Ende des Jahres öfter drüber nachgedacht, dass es einfach richtig absurd war, dass ich einfach wirklich beim Super Bowl im Stadion live dabei sein durfte. So, und das war für mich, ich weiß noch, wie ich in dieses Stadion reingegangen bin und für mich einfach so ein Wow-Moment, so, ey, ich bin gerade wirklich hier. Weißt du, was ich meine? Ich hatte so diesen Moment, wo du einfach so in dich kehrst, so in deinem Kopf bist und einfach so denkst, wie kann das sein, dass ich jetzt gerade einfach hier bin an diesem Punkt und dieses Spiel live sehen darf? So, weißt du, was ich meine? Und das war schon echt überragend. Also ähnlich wie wahrscheinlich bei dir Champions League so, wo ich echt gedacht habe, und ich, das ist, also lustig ist auch, dass ich wirklich vor 10 Jahren oder so, als ich NFL-Fan geboren bin, zwar vor 10, 12, 11 Jahren, mit Freunden so darüber geredet habe und dann gesagt habe, Jungs, irgendwann gönne ich mir das, egal wie, irgendwann bin ich einmal beim NFL Super Bowl und ich muss mir das einmal live irgendwie reinziehen. Ich weiß nicht wie, es wird richtig, richtig teuer und dass ich das jetzt einfach beruflich machen durfte und einfach so da sein durfte, hätte ich mir damals nie erträumen lassen und das war wie so eine Art beruflicher Meilenstein eigentlich irgendwie, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das war schon beruflich echt brutal. So. Ja.
Ja, das ist richtig geil.
Also da habe ich schon öfter drüber nachgedacht. Aber wo ich auch schon öfter drüber nachgedacht habe, Dominik, sind die Matchups der Quarterfinals. Aber da müssen wir gleich reingehen. Aber wir haben noch ein paar News. Dominik, drop uns mal kurz die News. Was haben wir in der letzten Woche im College Football verpasst? Was muss man mitbekommen haben, wenn man College Football Fan ist?
Also am allergrößten ist es natürlich, dass University of Utah Kyle Whittingham erstmal gehen gelassen hat. Haben quasi schon gesagt, hey, wir haben deinen nächsten unseren nächsten Head Coach, deinen Defensive Coordinator, jetzt schon unter Vertrag, dass er der nächste Head Coach von Utah wird und eigentlich war das Gerücht, dass Kyle Whittingham aufhört, dass er jetzt einfach in Rente geht und dann ja quasi seine Karriere damit beendet und sehr erfolgreich auch. Also er ist einer der besten Coaches und Menschen, die es vor allem gibt in dem Football-Bereich. Und ich war ja zwar bei der Rivalschule, aber trotzdem kriegt man mit, was für ein guter Coach er ist, wie er mit seinen Spielern umgeht und warum dieses Programm dann so viel Erfolg über letzte Zeit hatte. Mhm. Naja, dann auf einmal bereiten sich alle vor, dass er in Rente geht und dann kommt sogar die University of Michigan, ruft ihn an und sagt, hey Kyle, wie würdest du gerne Head Coach von den Michigan Wolverines sein? Und wenn man ihn kennt, der hat einfach nur Bock weiter zu coachen und der ist halt der perfekte Fit eigentlich dafür und hat es angenommen und einen Vertrag unterschrieben mit Michigan. Nach all dem Debakel zwischen Sharon Moore und dies und das holt sich Michigan Kyle Whittingham. Und ich finde es irgendwie so ein bisschen ironisch, weil Kyle Whittingham, sein Mentor und sein Coach, der ihn quasi da reingebracht hat, ist kein anderer als Urban Meyer. Und Urban Meyer ist natürlich die Ohio State-Legende.
Ja, das ist da. Also ich glaube, diese Art von Bild kriegst du von ihm nicht weg bei Urban Meyer. Aber ey, ich bin gespannt, was da Whittingham so reißen wird. Was sagst du? Ist ja schon eine sehr schwierige Lage jetzt gerade, ne? Also, was ist deine Erwartung reingehende 2026? Oder auch dann Offseason, wenn man so drüber redet.
Wie ich Kyle Whittingham kenne, wird sein Team extrem gut defensiv stehen. Also er ist ein ehemaliger Special Teams Coach, muss man sagen, aber er ist eher spezialisiert, ultra geile Defenses zu haben. Und jetzt mit dem Budget, das er haben wird bei Michigan und natürlich auch diese Reputation, die man bei Michigan hat, boah, ich glaube, ich würde Angst haben, gegen seine Defense da zu spielen, vor allem mit was für Talent er dann rüberbringen kann. Und offensiv, der allererste, mit dem er sich besprochen hat und mit dem er geredet hat, war natürlich Bryce Underwood und sagt, ey, du bist mein Typ. Ich bin zwar ein neuer Head Coach, aber ich kenne dich und ich hätte dich auch überall rekrutiert. Und da bin ich jetzt auch sehr, sehr gespannt, was dann offensiv noch hinzugefügt wird. Jay Hill soll angeblich rübergehen, er ist der Defensive Coordinator von BYU. Er soll jetzt angeblich der Defensive Coordinator von Michigan sein. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, was Kyle Whittingham da aufbauen kann. Weil er ist ein Program-Builder. Also er ist jemand, der ein Team wie Michigan, das jetzt nicht in der schlechten Lage ist, aber jetzt auch nicht in so einer Irren, wo sie jedes Jahr National Championship spielen sollten. Aber ich glaube, er könnte sie wirklich zu so einem Punkt bringen. Und vor allem, weil er so erfahren ist, glaube ich, weiß er auch, wann seine Zeit vorbei sein könnte. Und sagen wir mal, sein Vertrag ist 4 Jahre lang. Aber in 2 Jahren merkt er dann schon, hey, ich kann es einfach nicht mehr, es ist zu viel, ich habe dieses Programm dann wieder richtig aufgebaut und jetzt beiche ich quasi für den Nachfolger. Und
ja, aber wie du schon sagst, Michigan ist ja nicht, also ist ja jetzt nicht unbedingt am Boden, irgendwie, weiß ich nicht, hat keine guten Spieler, sonstiges, aber trotzdem fehlt dir bei Michigan einfach diese Art von Kultur und Programm, weil du hast ja irgendwie die Pieces, aber die Pieces sind alle, also jetzt im übertragenen Sinne geredet, alle irgendwie einzeln da, aber dass wirklich eine Art Team entsteht und diese Art Kultur sich aufbaut, das ist ja das, was du auch gesagt hast und glaube, das ist das, was Michigan fehlt, um wirklich ein richtig gutes Footballteam zu sein. So, und wir haben auch schon gesagt, Underwood, Transfer Portal und da wird sich ja noch einiges tun, so, deswegen bin ich mal gespannt, aber ja, Michigan wird schon interessant zu beobachten, gerade auch über die ganze Offseason, Transfer Portal, wen holen sie sich Neues, noch jetzt generell ein Spielermaterial, also da bin ich echt gespannt. Aber wir haben ja noch ein anderes Statement für Transfer Announcements und wem das nicht so gefällt, Dominik.
Ja, dazu können wir auch gleich kommen, also, Mann, oh Mann. Also Kirby Smart hatte da einiges darüber zu sagen, also er hat quasi schon valide Punkte gemacht, vor allem, weil jetzt hat sein Team befindet sich mitten in den Playoffs, das Transfer Portal ist offen, jeder kann seine Announcements posten, dies und das, und er hat einfach gesagt, ja, er A, mag diese Period nicht, wo sie sind jetzt gerade inmitten von den Playoffs, und wir haben es auch schon mal angesprochen, dass jetzt quasi seine Spieler gepoacht werden können und sagen, ey, du bist zwar Playoffs, aber komm rüber zu uns, wir geben dir doppelt und du musst es aber jetzt machen und dann bist du halt nicht mehr der Backup, sondern dann kommst du zu uns, bist Starter und dann fehlt dir halt die Tiefe im Kader, um einen National Championship Run zu machen. Also er ist erstens richtig pissed off zum Zeitpunkt, zu welchem die Bowl Games stattfinden und allem, wenn das Transfer Portal dann endlich offen ist. Und zweitens, und da muss ich ganz ehrlich auch gestehen, diese ganzen Posts von, hey, danke, ich habe Gott angeredet und er hat mir gesagt, es ist Zeit für mich zu transfern. Und ich denke mir, Digga, sag einfach, du willst mehr Kohle. Also sag doch einfach, hey, ich gehe ins Transferportal, ich will mehr Geld oder ich will eine größere Herausforderung haben. Aber diese ganze, es war eine Ehre für diese Universität zu spielen und dies und das. Ich finde es auch einfach nur so, ey, ganz ehrlich, du bist hier 1 Jahr gewesen, du kennst kaum irgendwas an der Uni, kaum Traditionen und du willst jetzt einfach weg, weil du mehr Geld willst, mach es einfach. Sag es einfach ganz ehrlich, dass du weg willst wegen Geld.
Ja, das ist halt der Part von College Football, wo man sich wirklich denkt, ey, das ist halt jetzt ein Business geworden. Du hattest halt vor mehreren, wie lange ist jetzt schon NIL? Ich vertue mich damit immer. Aber egal, auf jeden Fall die Zeit vor NIL. da hätte man noch das Argument bringen können, gut, da gab es auch schon mit Geld und unter der Hand und dies und das und jenes. Aber generell hatte man ja so, ey, ich bin bei dieser einen Universität, Transfer Portal war total schwierig, war ja auch nicht irgendwie einfach mal so Fingerschnipsen, ich kann während der Saison, gehe ich mal irgendwo hin, so. Und das Ding ist, da hattest du halt noch wirklich diese Art Alma Mater, wo du sagst, ich war bei Georgia, ich war bei Ohio State und das war dann deine Uni für dein Leben lang, wo du gesagt hast, da bin ich stolz drauf, da gewesen zu sein, weißt du, ich meine? Und jetzt ist es halt so ein Ding von, ja gut, also ne, man kann es ja auch keinem wirklich übel nehmen, so, weil im Endeffekt ist es ja wirklich sehr, sehr viel Geld, um das es geht und ich glaube, keiner, auch keiner, der hier wirklich zuhört, würde sagen, ey, ich würde jetzt nicht 100.000, 500.000, was auch immer nehmen, nur weil ich dann zu irgendeiner anderen Universität gehe, dass ich dann da mehr bekomme pro Jahr, da würde jeder Ja sagen, so. Aber trotzdem ist das halt dieser Teil, der halt diese Kultur, der dieses, ich bin stolz darauf, Teil von irgendeiner Universität zu sein, wegnimmt, hinzu, es ist halt ein Business, es ist halt wie die National Football League, es geht einfach darum, wo kriege ich mehr Geld, so, und um nichts anderes zählt ja eigentlich mehr. Und das ist halt so der Aspekt, der halt dann auch schade ist auf der anderen Seite, ne? Gerade für Fans, weil ich denke auch immer mal wieder so, eigentlich wünscht man sich schon, dass einfach dieses Recruiting da ist. Du hast einen Highschool-Spieler, der ist dann Freshman, der kommt rein und der spielt halt 4 Jahre bei dieser Uni und geht dann in die National Football League und du sagst, der hat bei Alabama gespielt. Und dann hat er halt auch nur bei Alabama gespielt. Weißt du, was ich meine? Irgendwie wünscht man sich das immer noch so ein bisschen, aber die Zeit ist vorbei und es geht einfach um Geld und das Business. So, und das ist halt der Teil, der jetzt, oder diese Art von neuer Kultur, die sich halt auch im College Football entwickelt hat dadurch. Ist ja ganz klar.
Ja, also es ist ja auch so ein Ding, ich weiß, es ist ein Haufen Geld und man muss die Entscheidung treffen, wenn man jung ist, weil viele von den Spielern spielen ja nicht in der NFL und du willst so viel eincashen, wie du kannst. Aber mich nervt es halt immer so mit dieses Unehrlichsein, also du weißt es ja, wie es in den Lockerrooms normalerweise ist. Du hast ein paar Kumpels gemacht, ihr redet miteinander und so. Und dann auf einmal sagst du, ja, nee, hey, ich freue mich schon, wir können zusammen zocken, dies und das. Und dann auf einmal siehst du einen Post von, oh, geht ins Transferportal. Ja, cool.
Ja. Und das ist genau das, was ich ja meine. Also du weißt ja gar nicht, selbst Teammates wissen ja nicht, ist der jetzt noch demnächst hier? Geht er irgendwo hin? Du hast ja auch gar nicht diese, innerhalb eines Teams, innerhalb von einem, ja, Locker-Room, hast du ja gar nicht diese Sicherheit, wo du sagen kannst, wir sind jetzt ein Team und dieses Team bleibt mindestens für 12 Monate so. Weißt du, was ich meine?
Genau.
Und das hast du ja auch nicht mehr gegeben. Das ist ja einfach alles nur, jeder kommt und geht. Du hast ja so eine Art Kern von Spielern, die dann da bleibt. Aber du hast ja so viele moving Parts während einer Saison, während einer Offseason. Das war ja noch nie so.
Es ist einfach so irre geworden. Also ich habe einen Podcast, kann sein, dass es war, oder ein YouTube-Video, das quasi ein paar valide Punkte gemacht hat und sagt, dass man alles vom College Football her 2 Wochen nach vorne schieben sollte. Heißt, dass zum Beispiel das Finale, das College Football Playoff Finale am 1. Januar stattfinden sollte. Mhm. Dass du alles dann vorher hast zu dieser Weihnachtszeit mit Halbfinale und dies und das. Und du kannst trotzdem noch die Bowl-Spiele und so da halten. Es gab noch eine Idee, die gesagt haben, man sollte die Bowl-Spiele am Anfang der Saison machen. Was auch witzig wäre, weil du kriegst dann quasi eine extra Woche vor der Saison, also fängt dann halt mitten im August an. Und dann kannst du es so machen, dass die Leute, die dann in den Playoffs sind, deren Spieler noch genügend Zeit haben zu transfern, weil sehr oft ist das neue Semester erst Anfang Januar, also vom, sagen wir mal, 8. oder 10. fängt es da erst an. Also gibst du all den Spielern, die jetzt auch in der National Championship spielen, genügend Zeit danach noch ins Transfer Portal zu gehen, neues Zuhause zu finden und allem. Mhm. Und du verbietest halt quasi du ermöglichst es quasi die Teams das ganze Jahr dann zu haben, wo du sagst, ja, 1. Januar ist das Transfer Portal offen, ihr alle könnt rübergehen, ihr könnt euch da eintragen, ihr könnt Verträge machen ab dem 1. Januar und dann habt ihr einen Einjahresvertrag bis zum Januar im folgenden Jahr. Und dann dachte ich mir, oh, das ist eigentlich schon sehr schlau, wenn man da alles ein bisschen vorschiebt, weil dann hast du auch noch die NFL, die dann wirklich sagen kann, okay, College Football ist vorbei, ab 1. Januar und dann ist es der volle Fokus auf NFL für die ganzen Playoffs und alles.
Ja, ich glaube, da haben wir schon mal drüber geredet. Also ich habe das auch schon, oder ich habe es irgendwo gelesen, eins von beiden, aber ich habe es auf jeden Fall schon mal gehört. Und ich finde den Vorschlag halt echt gar nicht so schlecht. Das Ding ist aber, wenn man sich überlegt, was müsste passieren, damit das wirklich so stattfinden kann oder so abgeändert werden kann. Und das ist halt, würdest du es als realistisch einschätzen? Weil ich sage, das ist eigentlich unmöglich, das so zu ändern. Mit allem, was da irgendwie dran hängt. Also du hast ja, überleg mal, jedes einzelne College, NCAA, es muss ja alles komplett geändert werden, Stadion Availability. Da kann man ja tausend Sachen aufzählen.
Ja, also es kommt drauf an. Stadion Availability für viele ist ja nicht mal ein Thema, weil denen gehört ja das Stadion selber. Das ist halt einfach nur Scheduling. Bei manchen hat man überhaupt kein Problem, man hat es ja selber allein, kann alles machen.
Ja, ich meine aber so von Konzerten, cool. Weißt du, du hast ja auch das irgendwie ausgemietet für andere Dinge, das meine ich. Da musst du ja auch dann wieder das dann ändern und sagen, nee, doch dann 2 Wochen eher das und dann 2 Wochen später kann man aber trotzdem es wieder mieten. Also deswegen Scheduling, ja, aber das ist ja trotzdem auch ein Ding von vielen. Ich meine, ich habe ja gerade nur so ein paar Kleinigkeiten aufgezählt, aber das sind ja alles Dinge, die man dann beachten muss.
Ja, aber sowas ist nicht unmöglich. Sowas kann man ja alles in diesen groben Kalender eintragen und dann machen. Ich bin dann halt eher so, ich würde es feiern, wenn die es tun, weil am Ende des Tages hast du dann mehr Football, es fängt früher an und College kriegt noch mehr Geld, weil sie für 3-4 Wochen, wo jeder Football-Fan, sogar NFL-Fans, einfach nur Bock haben, Football anzuschauen, wo dann, hey, College Football ist schon da, wir können all die Spiele anschauen, wir haben hier richtig Bock. Dann geht die NFL los und hast du beides. Also der große Grund, warum jetzt zum Beispiel die NFL am Samstag kaum Spiele haben kann, außer jetzt in dieser Saison, ist wegen College Football. Die haben ja quasi so eine Regel entwickelt, dass das dann nicht direkt mit College eine Competition wird. Und danach, wo College Football Saison vorbei ist, deswegen konnte die NFL die letzten paar Wochen immer so einen Samstag oder 2 Samstagspiele machen. Und jetzt haben sie halt es quasi so perfekt planen können, dass wenn College halt früher aufhört und wir dann die Playoffs haben und nur die Playoffs, wo alle Menschen draufschauen würden, ich glaube, die NFL würde das auch segnen und sagen, okay, die Teams, die jetzt halt mit einem NFL-Team das Stadion teilen, wir finden den Weg, dass die dann auch ihre Spiele 2 Wochen früher spielen könnten und dies und das. Und ich finde die Idee eigentlich schon ganz geil,
ja,
den Vorschlag, aber halt ist die NCAA auch bereit, manche Sachen ein bisschen so ja, nach vorne zu pushen.
Das meine ich ja. Also Idee, brutal, aber die Umsetzung ist halt das, was schwierig ist, weil dieser bürokratische Aufwand, der dahinter hängt, ist ja absurd. Also, aber deswegen, ich bin vollkommen bei dir. Idee finde ich brutal. Also mal gucken, ob das irgendwann stattfinden wird, ob das irgendwann so passieren wird. Gibt ja genug Gründe, die du aufgezählt hast, die dafür sprechen. Und eigentlich fast nichts, was dagegen spricht. So. Also nichts, was mir jetzt gerade einfallen würde. Könnt uns ja mal schreiben, falls euch was einfällt, wie ihr die Idee findet. Ja, aber wir sind abends aber auch gerade so ein bisschen verloren, ne? Wir sind irgendwie komplett abgebogen. Warte, wir haben noch ein Fun Fact. Willst du den gerade noch raushauen?
Weil ja, ich finde es schade. Also USC und Notre Dame haben jetzt hat es nicht geschafft, in den Vertragsverhandlungen die Series, also die Rivalität, weiterzumachen in dem Sinne von einem Spiel. Notre Dame hat einen Vertrag damit BYU sich entschlossen zu schreiben, dass die dann quasi USC als Replacement nehmen und im Schedule USC nicht mehr gegen Notre Dame spielt, wegen der Seite von USC. Da gab es halt Probleme mit dem Athletic Director und mit Lincoln Riley und so. Und einer der ältesten Rivalitäten, die jedes Jahr gespielt wurde, gibt es nicht mehr bis wahrscheinlich 2030 wegen diesem Scheduling-Konflikt. Und all die Alumni sind sowas von pissed off. Weil jetzt musst du dir vorstellen, Bayern gegen Dortmund gibt es jetzt einfach nicht für 4 Jahre, weil die beide keine Bock hat oder weil der Vorstand keinen Bock hat, gegeneinander zu spielen. Man denkt sich, Alter, was für Sturköpfe. Das ist doch das Einzige, dass man sich auf jedes Jahr richtig freut.
Ja, yeah. Und das ist auch so absurd, weil das seit 1926, überleg mal, das wäre nächstes Jahr 100 Jahre gewesen.
Ja, und der einzige, das einzige Mal, wo sie nicht gegeneinander gespielt haben. Die Gründe dafür sind eine weltweite Pandemie, also Covid vor ein paar Jahren, und der Zweite Weltkrieg. Das sind die einzigen Male, wo diese Teams es nicht geschafft haben, gegeneinander zu spielen.
Ja, ist krass. Da geht schon so ein bisschen College Football History oder College Football Tradition verloren. Aber mal gucken, vielleicht kriegen sie es ja wieder ab 2030 hin. Aber kann man sich nur wünschen bei so einem geilen Matchup, bei so einem traditionsreichen Matchup. Alright. Wir haben schon gesagt, wir haben ja in der letzten Folge schon die Quarterfinals getippt. Wir sind kurz darauf eingegangen. Wir wollen aber jetzt nochmal, weil es sind ja auch ein paar Bowl-Spiele noch passiert in der Zwischenzeit, kurz darauf eingehen. Natürlich jetzt nicht jedes einzelne im Detail. Aber trotzdem, wir können mal so 1, 2, 3 rauspicken, über die wir mal kurz reden. Weil es gab ja schon einige sehr, sehr coole Matchups, muss man ganz ehrlich sagen. Auch richtig geile Spiele. Du hast bestimmt, Dominik, ja auch alle verfolgt.
Aber, natürlich.
Ja, ich weiß doch, deswegen, ich weiß doch. Aber was würdest du sagen, war dein Favorite Bowl Game, einfach nur vom Angucken her?
Weißt du was, ich muss es einfach sagen, der Pop-Tarts Bowl war schon wieder absolut brutal.
Aber wegen des Matchups oder wegen der Maskottchen?
Wegen allem, also erstens das Maskottchen, die sind ja so bodenlos gut drauf.
Ganz ehrlich, ich hab gestern, ich glaube, das war gestern, oder, Dominik, als ich dir das gesagt habe, dass ich die Pop-Tarts-Mascots wirklich, also eigentlich echt besser finde als die Oregon Duck. Und es ist einfach so, ich finde, die Pop-Tarts-Mascots sind die lustigsten Mascots, die es gibt generell. Die sind einfach, nee. Die kann ich mir den ganzen Tag angucken, Reels, alles. Ich kann mir das den ganzen Tag angucken.
Die haben einfach eine Zeremonie dafür gehalten, für die Pop-Tarts, die verloren hatten, oder die sie verloren hatten die letzten 2 Jahre, Strawberry, also Erdbeere und Cinnamon Roll, und haben denen eine Ring of Honor-Zeremonie gegeben mit goldenen Jacken.
Ey, das ist
Die haben das getan. Natürlich, auf einmal sind 3 Pop-Tart Flavors dann runtergegangen in diesen Toaster und waren dann als Trophäe, die man danach essen konnte nach dem Spiel. Also das Ganze drumherum mit diesem Pop-Tarts Bowl ist so unglaublich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde es absolut feiern, wenn der Pop-Tarts Bowl im Playoff wäre. Einfach, dass es einer dieser Bowl-Spiele in den Playoffs wäre.
Ja, Mann. Aber man muss dazu sagen, das Matchup dazu war auch, ich will nicht sagen Playoff-würdig, aber war auch ein geiles Matchup. So, wir hatten BYU gegen Georgia Tech, Final Score 25-21, also ein richtig enges, geiles Spiel zwischen diesen beiden Unis, und deswegen, ich finde, das Spiel konnte man trotzdem gut angucken, und beide waren ja, mindestens BYU, war ja auch so, gerade so nicht in den Playoffs. Deswegen, also, ist schon, war schon ein geiles Matchup. Kann man nicht anders sagen.
War richtig geil, BYU am Ende mit einem Comeback für den Sieg. Ich glaube, es waren 15 Punkte im vierten Quarter, um am Ende noch zu gewinnen.
Ja, 15 Punkte im Quarter.
Da muss man halt einfach sagen, ey, BYU 12-2 die Saison, einzige 2 Niederlagen gegen Texas Tech. Hut ab, Respekt wird gegeben, und mal schauen, ob sie dann nächstes Jahr sich wieder hochtanken können und mit dem Pop-Tarts Bowl-Sieg da die schöne Pop-Tart-Trophäe irgendwo in Utah displayen können. Das nächste Spiel, das ich richtig geil fand,
war der famous Idaho Potato Bowl. Spaß.
Nee. Ey, da haben wir schießen. So eine auf die Fresse gekriegt.
Ich will nur ein bisschen schießen.
Der Wyoming konnte Weihnachten gut genießen, weil es kein Spiel gab.
Das ist Fakt. Wir konnten nicht auf die Fresse kriegen, weil es nichts gab, um auf die Fresse zu kriegen.
Aber das nächste Spiel, was ich richtig geil fand, war LSU gegen Houston im Kinders Texas Bowl.
Das war ein richtig geiles Spiel. Und was für ein High-Scoring-Game war das bitte?
35-38. Und am Ende war es Connor Weigman, der Quarterback von Houston, einfach abgeliefert. 4 Touchdowns, 236 Yards, 27 von 36, 46 Yards auf dem Boden. Und die Houston Cougars mit einem crazy Comeback schlagen LSU tatsächlich am Ende 38-35. Das war crazy, das Spiel.
Ja, aber allein schon Rushing Yards, ne? Ich klicke mich hier gerade nochmal durch, aber Connors hatte ja einfach auch 16 Carries, ein Rushing Touchdown und 126 Yards auf dem Boden. Also, der hat es der LSU Rushing Defense auch richtig schwer gemacht, ey.
Ja, und vor allem, also Lane Kiffin war an der Seitenlinie, hat richtig so roten Teppich-Treatment bekommen. Hier ist deine Schule, die du übernehmen wirst. Die haben auch sogar am Anfang direkt einen Kickoff-Return für einen Touchdown gehabt. Mhm. Und dann, ja, weißt du, was passiert ist? Die Houston Cougars. Die Cougars sind durchgedreht im vierten Quarter.
Ist so. Ist so im vierten Quarter. Aber gut, was heißt durchgedreht im vierten Quarter? Sie haben halt 10 Punkte gemacht. LSU hat 14 Punkte im vierten Quarter gemacht. Aber es war schon halt ein geiles Spiel, weil es so hin und her war. Ne? LSU 14 Punkte im ersten Quarter, Houston nur 7. Dann konnte LSU gar nichts machen mehr in der ersten Hälfte. Houston noch mit 14 Punkten. Also Halbzeit 21-14 für die Houston Cougars. Und dann war es im dritten Quarter weiterhin ausgeglichen. Und am Ende konnten die Houston Cougars es noch machen. So, aber deswegen, das war halt dieses geile Hin und Her. Es war so nicht dieses so, irgendein Team dominiert und dann kommst du noch ran, sondern es war wirklich die ganze Zeit dieses knappe Game. Und das ist halt einfach so spannend gemacht, weil du wusstest wirklich nicht, okay, wer von diesen beiden Teams macht's jetzt so? Ja. Das war schon gut zu sehen. Geile Highlights.
Es ist schon einfach ein geiles Spiel gewesen und am Ende des Tages, Houston hat LSU richtig zum Schwitzen gebracht, passend wie das Hot-Yoga von Lane Kiffin, das er jeden Tag postet.
Hör auf, ey. Das ist schon wieder eine Story für sich. Es hört einfach nicht auf. Ich weiß nicht, warum. Das verfolgt mich auf Twitter, es verfolgt wahrscheinlich jeden, der College Football irgendwie konsumiert. Aber was war das bitte schon wieder?
Digga, der postet einfach jede Session, die er hat, einfach mit so einem Foto.
Ja, Session trifft's ganz gut, ey.
Ja, einfach, ja, Mr. Lane Kiffin hier macht seine Hot-Yoga-Klassen mit irgendwelchen Graduate-Students und dies und das. Und ich denke einfach, Alter, wenn da irgendwann mal was rauskämen würde, ich glaube, wäre keiner überrascht.
Ja, Head Coach und Benefits ist es. Ja, ist doch so. Anders kann man das doch gar nicht formulieren. Also, naja, mal gucken, was noch so während der, also ich sag's jetzt schon mal, während der Offseason werden wir alle noch sehr viel Spaß haben mit den ganzen Stories, die weiterhin rauskommen werden, gerade bei.
Aber gerade bei jetzt mal ganz ehrlich, wie unangenehm ist das denn bitte? Deine Tochter geht zu LSU und du bist jetzt mit keine Ahnung, irgendwelchen Frauen zusammen, die gleich alt sind wie deine Tochter, im gleichen Jahresgang. Ach, Mann.
Ja, und du bist dann noch Coach von dem Freund von deiner Tochter. Also, da kommen ja so viele Dinge zusammen. Ich weiß, nee. Thema, lass uns das Thema abschließen. Das wird bestimmt noch irgendwann sowieso nochmal Thema werden. Aber crazy. Alright, haben wir noch irgendein geiles Bowl-Game? Gut, Utah State hat verloren. Ich habe es eben schon kurz gedroppt gegen Washington State. 34-21 im famous Idaho Potato Bowl. Das haben die Wyoming Cowboys haben das auch schon, glaube ich, 2-3 Mal gewonnen. Ich erinnere mich auf jeden Fall, dass es so als Banner in dem Stadion, im War Memorial Stadium, war. Ich weiß aber gar nicht, wie oft. Aber Utah State konnte leider nicht gewinnen. Gab es noch, warte, ich gucke gerade hier mal durch, gab es noch irgendein krasses
Game? North Texas gegen San Diego State war geil im New Mexico Bowl, muss ich sagen.
Stimmt, ja. Endscore 49-47. Drew Mastermaker war wieder the Maker.
Am Ende des Tages, ich habe das so ein bisschen mitverfolgt und dann die Highlights angeschaut, Drew hat ein paar richtig geile Würfe gehabt, aber auch ein paar, wo man sich dachte, okay, er ist noch ein Freshman, lass ihn mal. Ja. Aber San Diego State hat dann am Ende sich nochmal zurückgekämpft. Also sie waren halt quasi schon weit hinterlegen und haben dann 27 Punkte im vierten Quarter gemacht, aber der letzte Touchdown war halt mit einer Sekunde auf der Uhr und auch wenn sie einen Onside-Kick geholt hätten, wäre da keinerlei Chance gewesen, dass sie irgendwie ein Comeback machen. Aber trotzdem war es schon ein geiles Spiel und ich kann mich halt erinnern, wir haben gegen North Texas im New Mexico Bowl gespielt und gewonnen. Und jetzt kriegt North Texas halt quasi die Revanche gegen San Diego State und gewinnt den New Mexico Bowl.
Ja, aber hast du das gerade auf oder kann ich dir eine Frage zu Stats stellen, dass du schätzen musst? Oder hast du es gerade auf?
Ich habe es gerade auf.
Ja, okay. Aber überlegt euch mal, ne? Total Yards insgesamt von beiden Teams kombiniert über 1.100.
Ja, einfach keine Defense
618 gespielt. Total Yards von der North Texas Mean Green und dann hast du 532 Yards von den Aztecs. Hä? Wie viele Yards wurden da bitte zugelassen? Das ist ja crazy. Insgesamt 53 First Downs. Gut, da ist relativ viele Flaggen auf dem Feld, aber was war das bitte für eine Offensivschlacht, ey? Also, falls ihr nochmal irgendwelche Highlights gucken wollt, wo ihr sehr, sehr viele Touchdowns seht, dann schaut euch nochmal die an. Also, macht auf jeden Fall Spaß zuzugucken, wenn man Offensiv-Fan ist. Verrückt, was
sagt. Also, ich bin auf jeden Fall gespannt zu sehen, ob Drew Mestemaker dann irgendwo crazy hingeht.
Ja, das müssen wir, ey, wir haben so viele geile Storylines nach den College Football Playoffs, da können wir alle nur gespannt sein, was da noch passiert, ey. Da wird es noch wilde Stories geben. Alright, Dominik, wollen wir nochmal kurz Recap gehen, was heißt Recap, aber Recap von unserer Preview für die Quarterfinals, die anstehen. Leute, nochmal als ganz wichtiger Hinweis. Jetzt diesen von Mittwoch auf Donnerstag, also im Prinzip Silvester, das erste Quarterfinal-Game sind die Miami Hurricanes gegen die Ohio State um 1.30 Uhr nachts. Heißt, wenn ihr auf irgendeiner Party seid, wenn die Party kacke ist, schaltet ein. 1.30 Uhr, ich habe es letzte Woche schon genauso gesagt, aber it is what it is. 1.30 Uhr an Neujahr, 1.1. nachts im AT&T Stadium. Ey, das ist eigentlich eine geile Zeit, weil vielleicht kommt man auch von irgendeiner Feier zurück oder so und denkt sich, ey, schalte ich nochmal ein. Also eigentlich perfekte Zeit. Dann den Tag drauf, also nicht den Tag drauf, aber auch am 1.1., nur dann den anderen Abend. Oregon gegen Texas Tech, 6 Uhr abends, Primetime. Auch perfekt. Danach direkt Alabama gegen Indiana, gegen Fernando Mendoza, den wahrscheinlich First-Over-Pick im nächsten NFL-Draft. Und dann hast du noch von Donnerstag auf Freitag Ole Miss gegen Georgia. So, und wir tippen das Ganze jetzt nochmal. Ich glaube, wir haben es schon letztes Mal getippt. Es ist wieder so viel passiert mit Weihnachten. Wir haben es schon getippt. Wir waren auch, glaube ich, bei allen gleich. Oder, Dominik? Hast du das auch so im Kopf?
Ich glaube, da war vielleicht ein Spiel, wo wir anders waren.
Ja, lass uns nochmal reingehen.
Lass uns jetzt halt reingehen. Genau 2,5 Tage vor dem Spiel. Und wir machen nochmal die ganzen Tipps. Wir haben erstmal so ein kleines Aufwärmen am gleichen Abend oder halt ja, am Abend vor dem Spiel zwischen Miami und Ohio State. Das Aufwärmen ist zwischen Michigan und Texas. Das will ich natürlich anschauen mit Arch Manning.
Ja, Mann, das wird auch noch, stimmt. Wir dürfen ja nicht vergessen, wir haben nicht nur noch die Quarterfinals, sondern es stehen auch noch ein paar Spiele aus, die noch gespielt werden. Und darunter auch unter anderem das Spiel.
Genau, und da bin ich sehr gespannt. Es gibt einige Bowls auch noch. Iowa gegen Vanderbilt ist geil, USC gegen TCU. Du hast halt all diese Spiele noch am Tag vorher, Nebraska gegen Utah, und das geht halt in das erste College-Football-Spiel rein. Und das ist im Goodyear Cotton Bowl Classic in Arlington, Texas, im AT&T Stadium, da wo die Cowboys nichts mehr reißen können, kommt endlich mal ein Champion wieder zu Gast. Und das ist die Ohio State University, weil sie the U of Miami nach Hause schicken, nach Cancun.
Safe. Aber ich dachte, du wolltest erst Michigan und Texas tippen.
Nee, Michigan und Texas ist nur so ein Aufwärmspiel. Nicht tippen, also ich wäre dann schon für Texas, aber...
Ich dachte, du willst uns damit jetzt aufwärmen, dass wir das tippen. Ich war gerade...
Das war nur so ein Aufwärmspiel, um zu wissen, hey, man kann auch schon vorher den TV anhaben.
Okay, habe ich dich falsch verstanden. Alright, aber ich tippe auch auf jeden Fall auf die Ohio State. Miami war ja auch eine absolut knappe Kiste in dem, was war das dann, der Achtelfinale. Haben wir letzte Woche schon ausführlich drüber geredet, aber gegen die Ohio State, Julian Sayen, ihr wisst alle, ich glaube, es tippen wirklich nur wahre Miami-Fans auf Miami in diesem Matchup, und ich glaube, alle anderen neutralen College-Football-Fans können nicht anders, als mit die Ohio State zu gehen. Also da bleibt uns gar nichts an. Also man kann ja kein wirkliches Argument machen, dass Ohio State das Ding verliert. Also weiß ich nicht, geht nicht.
Ich sehe es auch sehr unwahrscheinlich. Also Jeremiah Smith wird wieder brutal durchdrehen, Carnell Tate wird durchdrehen, Bo Jackson wird durchdrehen auf dem Boden. Der ist ja ein Freshman Running Back, den sie haben. Mhm. Also Ohio State hat wirklich alles komplett gut besetzt.
Das nächste Spiel, aber ich glaube, das war das, wo wir vielleicht sogar anders getippt haben. Ich weiß, sorry Leute, vergebt uns, dass wir jetzt nicht mehr wissen, was wir letzte Woche gemacht haben. Gerade bei den Tipps am Ende, da waren wir so schnell und sind das einmal so drüber gegangen. Durch Weihnachten und so habe ich das jetzt irgendwie schon wieder verdrängt, was ich getippt habe. Aber Nummer 5 Oregon gegen Nummer 4 ranked Texas Tech. Und das ist ein Game, was deutlich knapper werden könnte.
Oh, das, ich glaube auch, die sind gut gegeneinander aufgestellt, aber die Texas Tech Defense ist zu krass.
Sagst du?
Also ich gehe da 100% mit Texas Tech und Mr. Rodriguez auf der defensiven Seite des Balles.
Ja, und das, man darf auch nicht vergessen, Oregon, Dante Moore, es war jetzt ja auch nicht so rund, so in den letzten Wochen und Matchups. Und das gibt mir auch so ein bisschen zu denken. Wenn die Offense von den Oregon Ducks ein bisschen konstanter gewesen wäre, wo man dann sagt, okay, ey, da kannst du einen Case machen, dass sie auf jeden Fall irgendwie, weiß ich nicht, drei Touchdowns, zwei Field Goals gegen eine Texas Tech Defense schaffen. Aber ich habe halt auch nicht mal so das Selbstvertrauen, was heißt Selbstvertrauen, das Vertrauen an sich so, in diese Oregon Offense. Und ich weiß auch nicht, was die Oregon Defense gegen die Texas Tech Offense ausrichten kann, die ja auch nicht unbedingt schlecht ist. Ja, ich muss auch mit Texas Tech gehen, so jetzt, wo man drüber nachdenkt. Weil eigentlich ist ja schon, wenn man alles miteinander vergleicht, hat überall Texas Tech mindestens so eine kleine Nase vorn. Oder ja, nicht? Oder würdest du sagen, du findest irgendwas bei den Oregon Ducks, wo du sagst, okay, da ist Oregon klar besser als Texas Tech?
Das Einzige, wo ich sagen würde, Oregon hat wirklich herausragende Receiver im Vergleich zu Texas Tech. Und wenn Dante Moore seine Top-Playmaker alle ins Spiel bringt, die Explosivität, die diese Oregon-Wide-Receiver haben, könnte der Unterschied sein, aber da müssten halt wirklich alle komplett durchdrehen. Und ich sag's auch so, einer von den Receivern muss mindestens 150 haben und der andere auch noch 100 plus. Also brauchst zwei Receiver, die da richtig durchdrehen, dass Oregon offensiv da wirklich was leisten kann gegen Texas Tech.
Ja, können auf jeden Fall alle gespannt sein, was das angeht. Dritte Matchup, 10 Uhr abends, am 1.1., wir haben es eben schon gesagt, Nummer 9 ranked Alabama bei den Indiana Hoosiers. Nicht bei den Indiana Hoosiers, das Spiel ist im Rose Bowl, also Pasadena, Kalifornien. Aber Indiana ist natürlich das Team to beat in diesem Fall, Nummer 1 ranked mit Fernando Mendoza als Quarterback. Ich meine, Alabama hatte ein geiles erstes Playoff-Game, aber come on, es sind die Indiana Hoosiers. Also wenn du nicht gegen Ohio State tippen kannst, dann kannst du schon recht nicht gegen die Indiana Hoosiers tippen. Und meiner Meinung nach wird das ein ganz, ganz klares Ding. Und ich glaube auch, dass Fernando Mendoza hiermit mit dem Game auch nochmal seinen NFL-Draft-Status für den First-Overall-Pick untermauern kann.
Weißt du, was ich immer gerne sage in dem Podcast?
Ich weiß, was du meinst.
I don't give a piss about nothing but the time, baby.
Du tippst eh nicht auf Alabama.
Ja, ich tippe schon auf Fernando.
Ja, ich weiß. Du kannst dich nicht verarschen.
Ist das nicht ein ABBA-Song?
Nein, das ist doch kein ABBA-Song. Dieses
doch,
Fernando. Nein, das ist doch kein ABBA-Song, oder?
Nee, aber da gibt es auch einen Song von ABBA, der heißt Fernando.
Warte, das google ich jetzt. Sag mal kurz, was du denkst, und ich in der Zwischenzeit google ich das.
Ja, also ich gehe in einem spannenden Spiel, und ich glaube, das wird das highest scoring Game von all den Spielen. Ich weiß, die Indiana Defense ist crazy, aber ich kann schon sehen, dass Ty Simpson da mit Ryan Williams und Bernard und Co. da Indiana testen wird. Und das wird dann so ein 31-28, so ein High Scoring, es geht hin und her, aber am Ende zeigt halt Fernando Mendoza einfach, warum er Heisman-Sieger wurde, der Unterschied in diesem Spiel sein wird. Und ich glaube, mit einem Fourth Quarter Game-Winning Drive holt sich Indiana da den Sieg gegen Alabama. Und dann ist es quasi dieses Passing the Torch von Kurt Cignetti, dass er bei Alabama abgeschoben wurde und jetzt mit Indiana Alabama aus den Playoffs haut.
Ja, yep, bin ich vollkommen bei dir. Letztes Spiel in den Quarterfinals, Nummer 6 Ole Miss gegen Nummer 3 Georgia. Hat sich bei dir noch irgendwas geändert oder bleibst du bei Georgia?
Ich sag, es gibt immer einen Upset im College Football Playoff. Was? Und es wird nicht Miami sein. Es wird nicht Oregon sein. Es wird nicht Alabama sein. Aber ich glaube, Ole Miss ist so richtig, richtig angepisst wegen der gesamten Lane Kiffin-Situation. Sie haben ein brutal spannendes Spiel auswärts bei Georgia 43-35 verloren. Das war die einzige Niederlage für Ole Miss dieses Jahr. Und ich muss einfach sagen, ich glaube, das Team bleibt so gut zusammen und Trinidad Chambliss hat so einen guten Groove, dass sie tatsächlich hier die Georgia Bulldogs aus den Playoffs haben.
Mm-mm. Da geh ich nicht mit im Caesars Superdome in New Orleans. Nein.
Ich sag dir, Kwon Lacy wird geil spielen. Trinidad Chambliss wird geil spielen. Und ich glaube, diese Ole Miss Defense wird Gunnar Stockton ein bisschen aus der Fassung bringen und mit einem frühen Turnover, vielleicht sogar ein Pick 6 oder so, Ole Miss wird dann schon richtig heiß sein.
Ja, also man darf echt nicht vergessen, beide Teams kommen hier mit absolut krassen Siegen auch dort, dann am Ende in dieses Game. Ich meine, Ole Miss hat letzte Woche dann Tulane geschlagen am 20. Das war ja die erste Runde sozusagen. Davor Mississippi State, die Gators. Aber ganz ehrlich, du hast auch, wenn ich jetzt mir gerade das so angucke, Ole Miss hatte keine krassen Gegner in den letzten paar Wochen. Ne? Also keine, wo du sagst, boah, also das können sie wahrscheinlich nicht gewinnen und haben es dann gewonnen. Ich meine, es war South Carolina, das Florida Gators, Mississippi State, Tulane. Wenn du dir Georgia anguckst, die hatten Games, wo du sagst, das waren echte Tests, das waren harte Tests. Du hast gegen Alabama gespielt, Georgia Tech ist auch kein schlechtes Team. Wir haben eben noch drüber geredet, die haben gegen BYU knapp nur verloren in ihrem Bowl-Game. Gegen die Texas Longhorns haben sie gespielt, auch gegen Mississippi State, by the way. Aber da hat Georgia schon mehr Games, wo du sagst, okay, sie haben sich noch am Ende so ein bisschen bewiesen, hatten härtere Games und ich glaube, das macht was auch mit deiner Mentalität, oder? Weil ich bin echt gespannt, wie Ole Miss in dieses Matchup geht, weil die Georgia Bulldogs sind seit langem das beste Team, was Ole Miss gesehen hat. Und das ist für mich auch so ein Punkt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, wie du das siehst als ehemaliger Spieler, aber wenn du aus so 5, 6 in Anführungszeichen einfachen Siegen kommst und dann gegen eine Georgia Bulldogs Mannschaft spielen musst, macht es doch was mit dir, oder nicht?
Ja, ich weiß, das tut schon was mit dir. Das Selbstbewusstsein wird auf jeden Fall hoch sein. Aber manchmal ist es einfach, die heiße Hand mitzunehmen. Und Ole Miss, ich glaube, die werden die ganze Zeit so unterbewertet. Und jetzt mit der ganzen Lane-Kiffin-Situation und alles, das bringt ein Team auch noch mehr zusammen. Und ich glaube, dass die sich einfach so gut zusammenfassen werden und sagen, weißt du was, wir haben hier eine Chance, was Einmaliges zu tun und am Ende des Tages können wir unserem Coach dann auch nochmal so richtig erst in die Fresse hauen mit du hast uns verlassen, ja, du kannst jetzt nicht claimen, dass die National Championship irgendwie dir gehört.
Ey, ich bin brutal gespannt, also das könnte auch echt eins der spannendsten Matchups der Quarterfinals dieses Jahr werden in den College Football Playoffs. Ich glaube, bei den Georgia Bulldogs, das wird dann auf jeden Fall der Tipp, wo wir nicht konform gehen. Aber man muss ja auch irgendeinen Tipp haben, damit man sich irgendwie absetzen kann. Von daher ja. Ist ja gar nicht schlecht, dass wir jetzt da hier unterschiedlich tippen. Hey, das waren die College Football Playoffs Quarterfinals. Ich bin echt gespannt, was da noch draus wird. Wir werden auf jeden Fall nächste Woche Montag drüber quatschen. Dann werden wir beide wieder in Berlin sein. Wir haben ja jetzt am Sonntag noch das Bromance Game of the Week. Lass mich gerade noch mal bei The Zone gucken. Das mache ich jetzt gerade noch und gebe euch die Infos mit, ob die Games oder welche Games auf The Zone verfügbar sind. Das muss ich natürlich jetzt gerade noch machen. Hätte ich fast vergessen. So, Leute. Also, ihr könnt euch den Birmingham Bowl angucken, Independence Bowl angucken, Music City Bowl angucken. Ihr könnt euch Alamo Bowl. Also, ey, das Citrus Bowl Texas Michigan ist auch ab Mittwoch 21 Uhr auf The Zone. Nice. Boah, ich sehe gerade, The Zone hat gegönnt. Alle Quarterfinal Games sind auf The Zone available. Alle 4 Quarterfinal Games.
Geil. Yes, sir.
Geil. Und auch fast alle, lass mich überlegen, ich glaube sogar alle, müsste ich jetzt nochmal double checken, aber fast alle Bowl Games auch, die noch übrig sind zu spielen. Also Leute, es ist auf jeden Fall, falls ihr noch Urlaub habt zwischen den Feiertagen, wisst ihr, was ihr machen müsst. Very nice. Alright. Leute, stimmt, eine Sache müssen wir noch sagen, bevor wir das Ding zumachen, Dominik. Wir haben ja gerade mit Football Bromance eine Spendenaktion gestartet mit dem SOS Kinderdorf Berlin. Wir packen den Link in die Shownotes und es geht darum, dass wir zu Weihnachten mal wieder eine Spendenaktion starten wollten, auch wie letztes Jahr. Letztes Jahr hatten wir die MPS. Dieses Jahr ist es die Spendenaktion mit dem SOS Kinderdorf Berlin. Und es geht darum, dass wir 45 Kindern und Jugendlichen aus dem SOS Kinderdorf in Berlin, die gerade in Familien oder auch in dem Kinderdorf selbst so leben, also dann in Wohngruppen, eine einwöchige gemeinsame Reise innerhalb von Deutschland ermöglichen wollen. und dafür versuchen, ein bisschen Geld zu sammeln. Also, Link ist in den Shownotes. Macht einen Unterschied mit eurer Spende und seid damit am Start. Das ist auf jeden Fall eine geile Aktion. Wollte ich nur nochmal gesagt haben. Und damit, Dominik, glaube ich, haben wir keine anderen Dinge mehr, die wir erwähnen wollten. Und ich glaube, wir können sagen, guten Rutsch. Ne? Was ist dein Plan? Bist du in Hamburg oder
was ist ja, denn? Ich bin in Hamburg. Ich werde da die nächsten paar Tage auch bleiben, ganze College-Football-Spiele genießen und so und einfach mich ein bisschen entspannen zum ersten Mal seit einer Weile.
Ja, ist doch gut. Hast du dir verdient. Dann würde ich sagen, Dominik, wir hören uns wahrscheinlich sowieso nochmal davor, aber sonst schon mal guten Rutsch. Alle, die zuhören, guten Rutsch. Und wir hören uns spätestens nächste Woche Dienstag wieder. Das ist dann der, ich glaube, das ist der 6. Januar, wo wir dann natürlich die Quarterfinals aus den College Football Playoffs besprechen werden. Also bis dahin alles Gute und Dominik, du hast wie immer die letzten Worte.
Class is dismissed.